Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. 219. So wird ganz Israel gerettet werden. Heute hören wir eine Stelle aus dem Römerbrief, Römer 11, Abvers 25. Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden, wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Ja, ein geheimnisvoll verklausulierter Text, der von vielen immer ganz unterschiedlich interpretiert wurde. Da geht es um Israel, um seine Verstockung, es geht um diejenigen, die Paulus hier anspricht. Das nehmen normalerweise auch die Christen immer so als Ganzheit für sich in Anspruch. Ja, da müssen wir mal so bestimmte Dinge klären. Einmal, wie hängt Gottes Barmherzigkeit mit dem Ungehorsam zusammen? Das heißt, dass, so formuliert Paulus das ja, als ob die Barmherzigkeit etwas ist, was den Ungehorsam voraussetzt. Ja, es ist sogar so. Ungehorsam ist ja nichts anderes als Ausdruck der Freiheit. Wer marionettenhaft bestimmt wird, kann nicht ungehorsam sein, denn die Fäden des Willens Gottes ziehen an ihm so, da gibt es keinen Ungehorsam. Also Ungehorsam setzt Freiheit voraus. Und Freiheit ergibt immer Ungehorsam. Eltern wissen das, sie wissen das bei ihren Kindern. Der Ungehorsam von Kindern ist sozusagen naturgegeben. Sie sollen ja lernen. Und sie sollen lernen in ihrer Freiheit. Und dann, wenn sie lernen und wenn sie bereit sind, Dinge zu akzeptieren, dann ist es auch vergessen, wie ungehorsam sie waren. Die Barmherzigkeit ist dasjenige, dass man Kinder lernen lässt, dass man ihnen einen Freiraum gewährt. Also es ist viel einfacher, als man denkt. Ungehorsam ist nicht etwas, was absolut vernichtend ist. Das ist so eine Vorstellung von Gott, die mit seiner Liebe gar nichts zu tun hat. Ungehorsam ist dasjenige, was jeder von uns in seiner Entwicklung ja geradezu ausprobiert, um im Idealfall irgendwann zu Einsichten zu gelangen, aber zu Einsichten, die aus der inneren Freiheit gewonnen werden. Ja, das gilt also für jeden. Das gilt für diejenigen, die jetzt hier Paulus im Römerbrief anspricht. Ihr wart alle ungehorsam, aber ihr seid jetzt durch die Barmherzigkeit Gottes zu ihm zurückgekehrt. Und genauso ist Israel ungehorsam. Und die Zeit spielt dabei gar keine Rolle. Ungehorsam in dem Sinne, dass es den Messias nicht annimmt, weil er ihren Erwartungen und Vorstellungen, die sich auch im Verlauf von vielen tausend Jahren immer mehr herauskristallisiert und verdichtet haben, eben nicht entsprochen hat. Aber das heißt ja nicht, dass dieser Ungehorsam zu einer endgültigen ja, Vernichtung führen soll. Ganz im Gegenteil. Gott hat ein Volk ausgewählt. Jetzt wird natürlich immer sehr gern das verglichen mit dem, was wir so Ekklesia nennen. Ekklesia als erstmal ist bloß Versammlung, ne? Aber das wird dann die Kirche und die eigentliche Kirche und die Braut Christi und die Gemeinde Christi und der Leib Christi. Da werden Dinge so überhöht und so gewaltig gemacht, dass man sagt, da dieses Israel hat seine Chance verpasst und jetzt ist die Kirche dran, die Kirche Jesu Christi. Da steckt unglaublich viel Unsinn da drin in diesem Denken. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, weil Unsinn gehört zu allem dazu. Sinn entwickelt sich, dass wir uns mit unseren Unsinnigkeiten konfrontieren. Was ist daran unsinnig? Was ist denn eigentlich das, was Jesus uns gegenüber bewirken will? Und was dann die Apostel auch immer fortgesetzt haben? Es ist die persönliche Hinwendung zu ihm, dass wir ihm folgen, und zwar als Personen. Erst einmal als Einzelpersonen und dann aus dieser Nachfolge Christi zusammen mit denen, die auch Christus nachfolgen, als Gemeinschaft, als Versammlung, wo wir uns wechselseitig darin stärken. Jetzt hat aber Gott mit seinem Volk noch etwas anderes gemacht. Er hat mit einer Person angefangen und hat aber dieser Person verheißen, dass sie Nachkommen haben wird in unzählbarer Menge. Und jetzt kommt das Entscheidende. All diese Nachkommen sind in diese Verheißung, dass das jetzt sein Volk sein wird, eingebunden. Und dadurch, dass sie alle eingebunden sind, ist das eben nicht nur auf die einzelne Person zugeschnitten, sondern das ist eine Institution, das ist eine Struktur, eine an sich Struktur, die so weit geht, dass Einzelne in dieser Struktur durchaus da völlig rausbrechen können. Aber das, was für die gesamte Struktur, also für das Volk gilt, bleibt. Anders ausgedrückt, das Volk Gottes bleibt das Volk Gottes, egal wie die Einzelnen, die zu diesem Volk gehören, sich jeweilig entscheiden. Egal wie ungehorsam sie im Einzelnen sind. Es ist sozusagen so eine Art von Institution, die auch ganz klar einen Sinn hat. Nämlich es geht darum, ihr sollt ein Segen für die Menschheit, für die ganze Welt sein. Ein Volk, das etwas transportiert, nämlich die eigentliche Heiligkeit Gottes transportieren soll, als Volk, in die Welt hinein. Und deswegen ist dieses Volk praktisch wie eine Art von Stachel im Fleisch dieser Welt, die eigentlich auch ohne Gott auskommen möchte. Und hier ist immer wieder ein Volk, das daran festhält. Wir bleiben bei diesem Volk, bei diesem Gott. Aber das Problem ist an der Geschichte, dass sehr viele von denen, die zu diesem Volk gehören, dass die mit dem Gott gar nichts zu tun haben, ändert aber nichts daran. Das ist eine Institution. Und jetzt glaubt das, was sich so Kirche nennt, ebenfalls eine Institution zu sein. Ist ja auch klar, denn erst dann, wenn man eine Institution ist, hat man sowas wie eine übergeordnete Form von, Macht. Man kann als Vertreter einer Institution mehr an Bedeutung gewinnen als Person. Eine Gruppe von Menschen, die Christus nachfolgt, ob sie klein oder groß ist, ist nicht so bedeutungsvoll, wie wenn sie einen Verein gründet, wenn sie eine Struktur bildet, wenn sie eine Organisation hat und dann der Vertreter dieser Organisation als Gesamtheit von allen auftritt. Es geht also um Außenwirkung. Das hat aber mit Jesus gar nichts zu tun. Denn er hat eine Gemeinde, die er in dem Falle fördern will. Und diese Gemeinde sind diejenigen, die ihn lieben. Es ist also eine Liebesgemeinschaft. All diejenigen, die ihm folgen, sind im Herzen miteinander verbunden, weil sie mit Jesus verbunden sind. Und damit bilden sie eine Art von Organismus, einen Liebesorganismus, der über die ganze Welt verteilt sein kann, der in den verschiedensten Kirchen durchaus sein kann. Es ist schlichtweg egal, zu welcher Kirche man gehört, wenn die Liebe zu Jesus wirklich im Herzen verankert ist. Weil man gehört zu allen anderen, die ebenfalls die Liebe zu ihm im Herzen verankert haben. Insofern gibt es schon diese Art von Ekklesia. Aber Kirche, da denken wir immer an die Organisation, an die Struktur, an das Gesamtgebilde, das dann alle möglichen Menschen in sich haben kann. Und die sind dann auch ganz anders und sie haben vielleicht mit Christus gar nichts am Hut, aber sie gehören dazu. Es ist keine Vereinszugehörigkeit, das ist nicht das Problem. Aber das Volk Gottes ist anders. Das Volk Gottes, da gibt es eine Zugehörigkeit. Und diese Zugehörigkeit ist durch das, erstmal das Biologische logischerweise, aber auch das ganze Kulturelle, das zutiefst kulturell Verankerte gegeben. Und das bleibt auch. Und deswegen hat Gott auch dafür gesorgt, dass sein Volk, das er ausgesucht hat, über die Zeiten hinweg erhalten bleibt. Und auch weiterhin erhalten bleiben wird, egal was ihm äußerlich zu widerfahren scheint. Ja, und dann wird plötzlich klar, was Paulus hier eigentlich sagt. Denn der weiß das. Er als ein Teil dieses Gottesvolks selber, er leidet darunter, dass sein Volk ungehorsam ist. Aber er weiß auch, dass die Barmherzigkeit Gottes auf der Grundlage dieses Ungehorsams jedem eine Chance gibt. Und dass bei einem Volk, das eine Angelegenheit von Zeit ist, langer Zeit, ein Volk, kann über viele, viele, viele Generationen hinweg existieren. Ein Einzelner nicht. Wie sieht es aber für uns dann jetzt aus? Wir dürfen froh sein darüber, dass es dieses Volk gibt. Wir dürfen dankbar dafür sein, weil alles, was dieses Volk eigentlich an Aufgabe hat, nämlich den innersten Sinn Gottes in die Welt hinauszutragen, hat es schon erfüllt und erfüllt es auch weiterhin und kulminiert in Jesus. Und was haben wir für eine Aufgabe? Wir haben die Aufgabe, genau das weiterzutragen. Wir gehören also irgendwie dazu, aber nicht im Sinne von, dass wir direkt das Volk Gottes sind, sondern dass wir dazugehören dürfen. Das ist eine Gnade. Aber unsere Aufgabe ist, zu Jesus zu gehören und aus ihm heraus zu handeln und an die Menschen das weiterzugeben, was er uns geschenkt hat, damit genau jetzt die Kinder Gottes, und das ist ein anderer Begriff, dass jetzt die Kinder Gottes in dieser Welt wirksam werden und dass sie letztendlich ihre Bestimmung erreichen. Und diese Bestimmung, die geht weit, weit, weit über das, was diese Welt anbetrifft, hinaus. Diese Welt ist sozusagen so eine Art von Schulungszentrum für die Kinder Gottes. Und die Kinder Gottes sind diejenigen, die im Herzen Jesus ganz und gar aufgenommen haben und in ihrem Denken und Fühlen und Handeln davon bestimmt werden. Und das ist nichts, was irgendwie so etwas wie Institution oder Status in sich trägt, so wie Liebe keinen Status in sich tragen kann, sondern es ist einfach die lebendige Gewissheit, dass er derjenige ist, der uns dazu bewegt, dorthin zu kommen, wo er uns hinhaben will, wo er letztendlich die ganze Welt durch uns, ja, segnen lassen will. Segnen, so wie er das beschrieben hat, das Licht der Welt zu sein, das Salz der Welt zu sein. Einfach alles das, was er an Wahrheit dieser Welt weitergeben will, dass diese Wahrheit durch uns verkörpert werden kann. Das ist die Aufgabe. Also jede Form von Einbildung, statusmäßig, dass wir irgendetwas Besonderes sind, diese Einbildung ist absurd. Wir sind trotzdem was Besonderes, aber nur in seiner Liebe und durch seine Liebe, weil er etwas Besonderes ist. Also, ist doch wunderbar, nichts Besonderes zu sein, aber wenn wir wollen, aus uns heraus so viel Besonderes tun zu können.